Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und mit Mighty Matze. Matze, Bodoff!
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle da draußen und wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, ein ganz besonderer Tag, an dem wir aufnehmen, denn in den ganzen Jahren unserer Podcast-Serie haben wir noch nie an einem Sonntag aufgenommen, Carsten.
Oder ja,
haben wir
das schon mal gemacht? Ja, und das ist es ja, Matze. Wir haben ja gewartet, dass es ein Event gibt, das würdig ist, dass wir sonntags aufnehmen. Und das hatten wir. Ja, es konnte nicht auf sich warten lassen, dass wir über Manon Fiorot gegen Aaron Blanchfield heute sprechen und über Chris Weidman, der es schafft, durch einen Eye-Poke zu gewinnen. Muss man da auch erstmal hinkriegen. Ja, aber natürlich war uns wichtig, dass wir die Episode nicht ausfallen lassen. Weißt du, Matze, da war ich gestern so zuversichtlich, dass wir aufnehmen und dann sagst du mir, ja, bist auf dem MMA-Event.
Ja,
mal. Da hast du mich schockiert, wirklich.
Mal wieder, ja. Man glaubt es kaum, aber ab und zu bin ich auch mal auf dem Event. Ja, diesmal war es nicht WeLove MMA, sondern ich war eingeladen von der NFC. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich bin ja treuer Mitarbeiter bei WeLove MMA, aber wenn man so eine nette Einladung bekommt, dann kann man auch mal ein kleines Crossover machen und die ja, Veranstalter der NFC damit beglücken mit meinem Besuch.
Beehren, ne?
Beehren.
Der große Matze Bottoff.
Spaß beiseite. Hat mich gefreut, dass die mich eingeladen haben. Alles gut. Schöne Sache. Schöner Event gewesen. Hat viel Spaß gemacht. Ganz klar. Aber ja, also normalerweise finde ich es ja gut, wenn wir sonntags aufnehmen würden, weil dann wären halt ne, die Events noch so richtig frisch im Kopf. Ist noch voller Emotionen, wenn man dann über so eine Robbery spricht, wie die, die wir letzte Nacht bzw. heute Nacht gesehen haben. Blöd nur, dass wir im Laufe der Woche noch keine Folge aufgenommen haben. Und somit sind wir eigentlich heute mit der Folge hinterher. Das heißt, wir müssen heute eine Folge aufnehmen und dann schon wieder in 1, 2, 3 Tagen. Ne?
Ja, wobei ich dann gesagt hatte, wir werden heute nicht die nächste Fight Night besprechen, sondern die letzten beiden. Ne, also
genau.
Wobei ich dir auch ganz ehrlich sein muss, ja, ich habe auch irgendwie gar keine Lust gehabt, über Rose ihren Fight zu sprechen. Rose ist leider, steht für mich leider nur für langweilige Fights. Das Main Event heute Nacht war langweilig. Ja, ich finde es ja gut, dass viele Leute so einen Main Event Spot bekommen. Aber Chris Weidman, der gewinnt da durch Eye-Pokes. Das Main Event ist stinklangweilig. Ich meine, wir hatten Ibo Aslan in den Prelims, der trainiert im Hero Gym in Wien. Läuft ein bisschen unter dem Radar bei den wirklich deutschen Fans, weil er halt sehr drauf bedacht ist, seine türkischen Fans zu bedienen, sage ich mal. Aber der trainiert in Wien. Er hat einen wuchtigen Knockout landen können. Das ist einen krassen Fight gehabt in den Prelims. Ah ja, ich sag mal so, wenn ich an die letzte Fight Night denke, also an die vorletzte, wenn wir es so sehen wollen, ne? Nicht die von heute, sondern ne? Rose Namajunas. Das Einzige, worüber wir wirklich noch sprechen sollten, ist dieser Biss, den wir da gehabt haben in den Prelims.
Ja, du hast ja auch ein schönes YouTube-Video darüber gemacht, aber das war wirklich, also diese Fight Night war jetzt echt nicht der Burner. War ja auch im Apex wieder. Und da waren halt die Kämpfe, ja, entspannt. Ich habe es natürlich trotzdem geschaut, aber wie du schon sagst, Rose hat irgendwie mich nicht begeistern können. War ein knapper Sieg. Da kann ich auch irgendwie nicht mehr zu sagen. Ich hätte auch, wenn wir direkt nach dem Kampf die Folge aufgenommen hätten, auch nicht viel dazu sagen können. Ja, war halt ein Fight. Aber worüber man sprechen muss, das ist halt die Aktion mit dem Biss. Ja, also für mich als Kampfsportler, ich kann es nicht nachvollziehen. Da muss halt wirklich im Kopf schon einiges schieflaufen, so wie wir es damals bei Mike Tyson auch hatten. Nur bei Mike Tyson war ja eine viel emotionalere Anstrengung, Geschichte dahinter. Also das war ja ein Kampf, einer zu der Zeit der größte Kampf aller Zeiten, Holyfield gegen Tyson. Das heißt auch eine ganz andere mentale Belastung. Aber hier hatten wir jetzt einen Kampf in den Prelims für einen, der zum ersten Mal in der UFC kämpfen darf. Und dann beißt er seinen Gegner. Also schwierig nachvollziehbar, was da in seinem Kopf passiert ist, oder?
Die Sicherung durchgebrannt, ne?
Ja, aber warum? Der Kampf war jetzt auch nicht so. Das war ja nicht mal. Das war doch im Apex. Das war nicht mal vor großem Publikum. Das war ein Prelim-Fight. Da war noch nicht mal ein Titelkampf. Also mir fehlt das Emotionale. Die Höchstbelastung fehlt mir da. Ich weiß nicht, was da privat bei dem Kämpfer gerade in Schieflage ist.
Ja, er meint, der kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Es gab irgendeinen Moment, ab da, ja, quasi wie bei so einem Knockout. Er erinnert sich bis zu einem gewissen Punkt, ab da kann er sich nicht mehr erinnern.
Boah, wahrscheinlich will er sich nicht mehr erinnern. Wie gesagt, ich will das bei Tyson jetzt nicht schönreden oder gutheißen. Aber da kann ich es verstehen, wenn Mike Tyson sagt, ja, ich war nicht mehr ich selbst, mir sind die Sicherungen durchgeknallt. Weil das war ja ein Fight, wo wirklich wochenlang die Emotionen hochgekocht sind, Pressekonferenzen, dann Millionen Zuschauer und da, dann kann ich es verstehen, wenn einem die Sicherungen durchknallen. Aber hier hatten wir jetzt eine relativ entspannte Kampfsituation.
Ja, der zweite Fight von der gesamten Karte, weißt du?
Ja, also so irgendwie, ne, wo du denkst, da ist jetzt auch nicht so. Aber gut, ja, anscheinend hat er einen Blackout gehabt. Nur wie ist denn so ein Kämpfer dann drauf, wenn er wirklich mal im Mittelpunkt steht, unter Feuer steht, wie ein Topfighter, wie ein McGregor früher oder ein Khabib oder ein GSP oder wo da ganz andere Geschichten um so einen Fight drumherum abgelaufen sind. Frisst er dann seinen Gegner auf? Oder wie? Ich weiß es nicht.
Naja, wir werden es nie erfahren.
Nee.
Weißt du, Dana hat echt kurz einen Prozess gemacht und ich glaube, Dana wird den nie wieder in die UFC reinholen. Da gab es schon mal einen Fighter. Paul Daly. Hat ja bei Bellator gekämpft, wir kennen ihn. Hat auch mal einen Fight gegen MVP gehabt. Hat aber früher in der UFC gekämpft. Und hat gegen Josh Koscheck verloren.
Genau, das war der irgendwie nachgeschlagen hat oder so. Da war auch irgendwie was. Ich kann mich nicht dunkel dran erinnern. Wir hatten es letztens schon mal in einem Podcast angesprochen.
Ja, und damals sagte Dana White, er wird rausgeschmissen und er wird nie wieder in der UFC kämpfen. Und Dana White hat sein Wort gehalten. Bei Paul Daly lief es ja gar nicht mal schlecht danach, ja. Hat danach zum Beispiel gegen Masvidal gekämpft. Ist dann auch der einzige große Name, gegen den er gekämpft hat, stelle ich gerade fest. Später bei Bellator. Dana hat ihn nie zurückgeholt in die UFC. Dana hat einmal gesagt, der ist raus. So einen wollen wir hier nicht haben. Und Dana hat sein Wort gehalten. Und ich glaube, dass er das beim brasilianischen Vampir hier genauso macht, ja.
Ja, hatten wir nicht auch mal bei TUF, bei The Ultimate Fighter, einen, der in Las Vegas in irgendeiner Bar Randale gemacht hat? Der ist auch sofort rausgeschmissen worden. Da gab es auch mal was.
Es klingt auf den ersten Moment, im ersten Moment nach McGregor. Aber nee, hab ich gerade nicht im Kopf. Nee.
Na gut, es ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied, ob du ein etablierter Kämpfer bist, der seit vielen Jahren was für die UFC getan hat, oder ob es so ein Neuer ist, so ein Rookie, wenn du dem dann auch schon alles durchgehen lässt, ja, dann gibt es halt irgendwann so einen Sauhaufen.
Ne? Vor allem, der hat sein Debüt gegeben.
Ja, ich sag doch, ich kann das alles nachvollziehen. Oder war das schon mental, ich denke mal, da ist ja daheim schon irgendwo was schiefgelaufen. Der hat da einen erhöhten Stresslevel gehabt, den er aus irgendwelchen privaten Gründen mit in den Käfig genommen hat. Weil ansonsten lässt sich sowas ja nicht erklären. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es erklären soll.
Jo.
Wobei ich das auch schon bei Kickbox-Veranstaltungen, auf denen ich war, habe ich das auch schon erlebt. Also.
Bisse.
Ja. Oh, jetzt geht mein Telefon. Die Mutti, machen wir mal lautlos. Die fragt, ja, weil ich zum Essen komme. ist ja heute Ostern.
Ja.
Da habe ich es auch schon erlebt. Ja, beim Kickboxen. Da hatten wir so Hinterhofkämpfe. Da haben wir teilweise in irgendwelchen Sälen von Kneipen gekämpft. Da ist noch geraucht worden und Bier getrunken worden. Das war alles noch so, ne, wie das Boxen halt so teilweise auch war, unterm Radar. Und da habe ich es auch erlebt, dass dann Kämpfer da gebissen haben und so. Das hat es da auch schon gegeben. Ne?
Ja, es passt eigentlich. Es klingt wie so eine Szene aus so einem 80er-Jahre-Tatort, weißt du?
Ja.
Was sind das für Hauptdarsteller beim Tatort? Sind das Polizisten, Kommissare? Ne?
Ja.
Da kommen dann die Kommissare in den Saal, 80er Jahre, Pilotenbrille, und dann schwenkt die Kamera auf den Kickboxer, der da im Hinterraum, ja, alles benebelt, weil so viel Rauch, und dann schlägt er da noch. Oder so ein bisschen wie hier Roadhouse, die UFC-Szene. Ja. Bei dem sind die Sicherungen ja auch durchgebrannt und deshalb hat er seinen UFC-Vertrag verloren. Ne? Da hat sich ja einer vielleicht einfach inspirieren lassen von Jake Gyllenhaal.
Tja. Wir werden es nicht erfahren.
Matze, du hörst dich ja auch ein bisschen müde an. Hast du dir das Main Event von heute etwa angeschaut?
Ja, ich hatte ja eine kurze Nacht. Wir waren ja erst gegen 4:30 zu Hause. Und dann gab es ja noch die Zeitumstellung. Das heißt, eine Stunde weniger Schlaf.
Ich war schockiert, ja.
Ja, das hat dann alles dazu beigetragen, dass ich heute ein bisschen müde bin. Aber die Kämpfe habe ich mir schon angeschaut. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin dann beim Main Event eingeschlafen, den musste ich eben beim Frühstück dann nochmal gucken. Dann wäre ich beim Frühstück fast nochmal eingeschlafen. Nein, Spaß beiseite, um Gottes Willen. ich will jetzt nichts schlecht reden, aber da hatten wir halt einen Frauenkampf.
Moment, ich muss ja eine Sache dazu sagen, ja, weil wenn man das so benennt, Frauenkampf, es liegt ja nicht daran, dass Frauen sind. Hätten Männer so gekämpft? Ey Leute, guckt euch an, was ich gesagt habe über Jailton Almeida gegen Derrick Lewis, ja? Wir reden auch so über Männer, ja? So ist nicht.
Nein, wir haben ja auch schon mega gute Frauenkämpfe gesehen. Aber das war halt wieder ein Kampf, unabhängig davon, ob das jetzt Männer oder Frauen waren, sagen wir dahingestellt. Ja, also jede Runde sah irgendwie für mich gleich aus. Und dann, es ist irgendwie nur geboxt worden. Also da ist auch wenig mit Taktik gewesen. Und du hast doch nicht das Gefühl gehabt, dass eine von beiden Kämpferinnen mal was verändern will. Irene Blanchfield, die ist die ganze Zeit nach vorne marschiert, so wie Robocop. Ist dann ständig ausgekontert worden. Also ich wäre da als Coach in der Ecke, wäre ich verrückt geworden.
Ja, aber wir wissen ja, was Blanchfield eigentlich am besten kann. Das ist ja Wrestling. Blanchfield hatte ja nie hier die spannendsten Fights, ja. Das muss man ja wirklich sagen. Ich dachte bei Blanchfield, die wird mal Champion. Ist die nicht irgendwie erst 24?
Ja gut, die wird sich auch noch weiterentwickeln, aber das war halt, ich hatte das Gefühl, die stürmt Minute für Minute immer nur nach vorne. Und ist dann mit dem Jab abgekontert worden und ich weiß nicht, war. Dann jede Runde ging halt so im gleichen Tempo in einem Rutsch durch.
Ja. Ich meine, die ist ein 99er Jahrgang. Die ist ja noch saujung.
Super jung, ja, die lernt noch dazu. Die ist halt noch ungestüm, die ist noch wild.
Ja.
Die erinnert mich so ein bisschen an so einen wilden Mustang, der noch ein bisschen gezähmt werden muss. Sie hat Fähigkeiten, keine Frage. Aber das. Sie kann vielleicht noch nicht alles im Kampf abrufen. Da wird sie dann noch zu wild, zu ungestüm. Die ganze Energie, die sie hat, die ist ja 5 Runden auch schon marschiert. Das muss man ja lassen. Das ist ja was Positives. die Energie muss man vielleicht noch mehr kanalisieren und sie muss mehr in Phasen kämpfen. Mein Trainer hat immer zu mir gesagt, du darfst nicht den ganzen Kampf in einem Tempo durchmachen, dann wirst du so leicht ausrechenbar. Du musst das Tempo variieren, du musst den Kampf mal etwas verlangsamen, dann musst du explodieren, musst schneller arbeiten, damit du nicht so leicht auszurechnen bist. Wenn du den Kampf ständig im gleichen Rhythmus machst, wie in der Musik, 1, 2, 3, Angriff, 1, 2, 3, dann bist du leicht ausrechenbar. Dein Gegner kann sich auf dich einstellen und dann wirst du nie Erfolg haben mit all deinen Angriffen und Techniken, die du machst. Habe ich schon früh gelernt.
Ich meine, das Problem ist ja auch, ihre Gegnerin war vielleicht auch zu gut. Hat ja davor gegen Rose gewonnen und Manon Fiorot mit Siegen gegen Rose Namajunas, Erin Blanchfield und vor 3 Jahren gegen Mayra Bueno Silva. Holla, die Waldfee. Die hat nur eine Niederlage. Das war ihr Profi-MMA-Debüt. Hat sie eine Split-Decision verloren 2018. Ansonsten ist sie noch ungeschlagen.
Du warst das Beste, ja.
Manon Fiorot. The Beast ist ihr Spitzname.
Das Einzige, was jetzt ein bisschen gegen sie spricht, ist halt der Altersunterschied. Ne? Wobei sie mit 34 oder 35 oder was sie ist, hat sie auf alle Fälle noch, kommt drauf an, ob sie so lange kämpfen will wie Holly Holm. Aber sie hat noch ein paar gute Jahre, keine Frage. Aber jetzt nicht vergleichbar mit Blanchfield.
Ja, aber Fiorot hat ja auch gewonnen. Also, hätte sie jetzt verloren? Hätte sie es schwierig gehabt in Richtung Titelfight. Aber jetzt, da sie gewonnen hat, ich muss ja eine Sache zugeben. Ich habe bei keiner Gewichtsklasse, also ich kenne mich mit jeder UFC-Gewichtsklasse aus. Ich könnte dir wahrscheinlich aus jeder UFC-Gewichtsklasse 10 Fighter aus der Top 15 nennen. Aber bei den Frauen habe ich gar keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, welche Kämpferin ist der Champion in der Gewichtsklasse von Manon Fiorot. Ist es Weili Zhang? Ist es Alexa Grasso? Ja, oder?
Du bist halt einfach verheiratet. Da interessiert man sich nicht mehr für andere Frauen.
Matze, sag du's. Würdest du es wissen? Würdest du sehen, Fiorot gegen Blanchfield? Ah, das ist die Gewichtsklasse
Nein. Du könntest mich jetzt absolut vorführen hier. Ich wäre da komplett lost.
Ja, ich muss dazu, also es ist die Gewichtsklasse von Alexa Grasso. Was mich jetzt natürlich ein bisschen verwirrt, weil Manon Fiorot hat ja einen Sieg gegen Mayra Bueno Silva, die ist aber in einer Gewichtsklasse drüber. Und da fängt die Verwirrung ja schon an.
Ja, ich krieg das manchmal auch nicht mit, wenn die Gewichtsklasse wechseln, mal ein bisschen höher gehen, mal ein bisschen runter gehen, das geht dann auch an mir vorbei, da bin ich dann einfach nicht so im Thema drin. Das würde mir wahrscheinlich aber auch passieren, wenn wir von irgendwelchen UFC-Fightern sprechen, die nicht gerankt sind, dann würde ich es auch nicht mitbekommen. Man hat da einfach nicht so den Fokus drauf.
Ja gut, aber es sind ja hier Top-3-Fights, ne?
Das stimmt, ja.
Das war die Nummer 2 gegen die Nummer 3.
Ja, das habe ich noch mitbekommen, ja.
Ja. Ja. Katastrophal übrigens heute Nacht. Eyepokes war ein Thema, ein Riesenthema sogar.
Ja, das kam häufiger vor. Das kam häufiger vor. Und das müssen wir auch unbedingt ansprechen, weil das hat mich, Carsten, das hat mich so aufgeregt. Lass uns mich nicht so reinbrüllen. Also es geht um den Kampf Chris Weidman gegen Bruno Silva.
Das Comeback von Chris Weidman.
Ja. Und dieser Kampfrichter, ich habe den noch nicht oft gesehen, dieser kleine, so ein bisschen Bodybuilding gebräunte Kampfrichter, der da in der Mitte, der Chris Weidman hat die ganze Zeit, Carsten, schau dir den Kampf nochmal an, der hat die ganze Zeit die Fingerspitzen Richtung Kopf, Richtung Augen von Bruno Silva gehabt. Und ich denke, das ist doch verboten mittlerweile. Die müssen noch nach oben zeigen, die Finger.
Verboten nicht, aber es gibt eine Mitteilung. Watch your fingers.
Und das war doch die ganze Zeit so beim White Man. Die ganze Zeit hat er die Finger nach vorne gezeigt gehabt.
Ja.
Und dann kam ein IPOC nach dem anderen. Und dann zum Schluss wirklich zweimal ins Auge reingestochen. Und dann kriegt er da noch den Sieg zugesprochen. Also ich war sprachlos. Also gucken, man hätte doch danach einfach noch mal das Video schauen können. Da haben die das doch gesehen, dass eine Fehlentscheidung war.
Ja, ich bin gespannt, ob der Gegner da bei der Athletic-Commission Einspruch einlegen wird. Also ist natürlich, da hat man wirklich Bruno Silva ein bisschen dirty, ja. Also
sowas war für mich eine eindeutige Robbery.
Ja, Robbery im Sinne von rigged oder im Sinne von, man wollte hier, dass Whiteman gewinnt oder sie haben Tomaten auf den Augen.
Das glaube ich nicht. Die haben einfach Tomaten auf den Augen gehabt. Ja. Und dann war halt die Entscheidung getroffen und dann hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, dürfen die das Urteil dann noch ändern? Eigentlich schon, weil der Arm war ja noch nicht hochgegangen von dem, sonst wurde ja nur der Kampf unterbrochen und der Kampfrichter hat abgewunken. Stopp, 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 Ende. Dann hätte man ja das Urteil auch anders geben können, oder?
Das Problem ist natürlich immer, wo die Fights stattfinden. Das heißt, das war jetzt in New Jersey. New Jersey hat ganz andere Regeln als Nevada. Das ist eins der Probleme. Und natürlich, es entscheidet auch der Referee. Kann sein, dass ein Herb Dean oder ein Mark Goddard, die natürlich sehr viele Events haben und sehr wichtige, dass die da anders reagiert hätten. Dass sie vielleicht schon viel früher auch reagiert hätten.
Richtig, mich hat das genervt, die ganze Zeit. Ich sitze vom Fernsehen und denke, warum sagt der nichts? Jetzt hat er schon einen Eye-Poke gehabt und trotzdem andauernd noch die Fingerspitzen nach vorne und andauernd nach vorne gestochen, andauernd nach vorne gefingert. Er hätte schon längst zwischendurch sagen müssen, hier, pass mal auf, du hast schon einen Eye-Poke gehabt. Nein, macht's andauernd weiter und der Kampfrichter sagt nichts. Mich hat das genervt vom Fernsehen. Und mir hat Bruno Silva richtig leid getan.
Ja, aber Matze, Chris Weidman hat ja irgendwie auch...
Ist das Verhalten von dem Chris Weidman nach dem Kampf. Das hat mir damals bei Anderson Silva nicht gefallen, als der sich das Bein gebrochen hatte. Und diesmal hat mir das auch nicht gefallen.
Matze, ich wollte gerade sagen, Chris Weidman hat doch hier einen Ruf zu verteidigen, ja?
Ich mag den nicht echt. Übrigens habe ich Chris Weidman auch schon getroffen.
Echt?
Ja, ja.
Wo?
Ich habe den schon getroffen. Bei einer Arnold Classics in Columbus, Ohio damals.
Jetzt mal eine Frage, Matze.
Da war der Champion und war geladen und ich habe mich so gefreut, ihn zu treffen und dann war ich so enttäuscht, weil der so arrogant war.
Der kommt aus New York, weil der, weißt du, ich glaube...
Der war so arrogant und dann dachte ich mir, naja gut, der ist ja auch UFC-Champion vielleicht. Ne? Ich habe das dann auch versucht, gut zu reden, weil ich dachte, ja, der ist UFC-Champion. Naja, ne? Da gibt er sich mit dem Pöbel ab. Aber mittlerweile denke ich, ey, egal. Und wenn du UFC, Bellator, Pride Champion gleichzeitig bist, musst du immer noch respektvoll deinen Fans gegenüber sein und kannst nicht so arrogant sein. Also ich tue mir schwer, Chris Weidman zu mögen.
Ja, man muss natürlich, ich glaube, wir hatten das schon mal, der Typ kommt dann aus New York, ja. Und ich glaube, wenn du in New York aufwächst, dann heißt das ja irgendwie wahrscheinlich auch, deine Eltern haben Kohle, ja. Und solche Leute sind in vielen Fällen von Grund auf einfach unsympathisch. Ich hatte das ja schon mal erklärt. Ich denke, jemand, der mit wenig aufwächst, ja, oder Eltern, die wenig hatten, sind einfach sehr viel herzlicher als Leute, die halt alles haben, weißt du, mit dem Fingerschnips. Ausnahmen bestätigen die Regel, natürlich. Gar keine Frage. Aber viele von uns werden es kennen, dass unsere Eltern aus dem Ausland kommen oder so, die hatten in der Kindheit sehr wenig und deren Tenor ist, sie wollten, dass ihre eigenen Kinder alles haben konnten oder das haben konnten, was sie selber in ihrer Kindheit nicht haben konnten. Es bist aber so ein reicher Schnösel aus New York, dir geht's gut, Papa ist irgendwie Anwalt. Es soll ja nichts heißen, ja. Chris Weidman kann ja machen, was er will, aber das ist so meine Erfahrung. Und New York ist dann nochmal was ganz, ganz anderes, als wenn du da in irgendeinem deutschen Speckgürtel aufwächst. Ja, wir reden ja wirklich von New York. trainiert in New York, lebt in New York. Ich glaube, vielleicht, das ist ja auch einfach dann die Bubble. Dann bist du in deiner New York-Bubble und der chillt da mit Kevin James, ist irgendwie befreundet mit ihm und dann kriegt er Fernsehauftritte und dann hängt er halt auch nur mit Snobs. Ich muss aber auch wirklich sagen, Chris Weidman, sag unsympathisch und sag doch tatsächlich, weißt du, was er nach dem Fight im Presseraum gesagt hat?
Nee.
Naja, du kannst auch einfach nicht, also du darfst ja auch einfach nicht jedes Mal hinfallen, wenn du ein Eye-Poke bekommst. Und hat so impliziert, dass Bruno Silva looking for a way out, der wollte einen Ausweg aus dem Kampf und ist deshalb durch die Eye-Pokes hingefallen. Das war quasi von Bruno Silva eine Ausrede, weil er nicht mehr gegen Chris Weidman kämpfen wollte. Ja. Ich find's ja wirklich. Aber jetzt mal ehrlich, Mats, ja. Du hast mir ja von deinen berühmten Low-Kicks erzählt, die du Deontay Wilder geben würdest.
Ja.
Hast du dieses Selbstbewusstsein gegen Wilder?
Das geht noch nicht. Mein Management arbeitet dran, aber.
Ja. Aber Wilder versteckt sich, ne?
Ja, natürlich. Natürlich, der sieht die Gefahr.
Und hast du dieses Selbstbewusstsein, weil du damals beim Treffen aus Wut Chris Weidman einen Low-Kick gegeben hast und du gesehen hast, was daraus resultiert ist?
Ich hätte ihm gerne mal einen Low-Kick gegeben.
Ja.
Und damals fand ich ihn ja noch toll, als ich ihn getroffen habe.
Ja.
Da habe ich mich ja noch tierisch gefreut, dass der Champion Chris Weidman da mir über den Weg läuft. Und ich hätte halt gerne ein Foto mit ihm gehabt und dies und das. Aber wie gesagt, er hat es nicht zugelassen. Er war wahrscheinlich...
Ja, Matze, das kannst nichts machen. Ja, Chris Weidman ist halt ein echter Promi. Das ist nicht so ein ja. Arnold Schwarzenegger oder so, so ein Österreicher halt, ja.
Ja, das stimmt.
Der sich da mal ablichten lässt, sondern...
Oder Ausländer, immer die Ausländer.
Ja, ja, sondern es ist Chris... Matze, du bist halt auch einfach nicht aus New York, ja. Du bist halt auch einfach nicht aus New York, muss man auch dazu sagen. Ja, Chris Weidman... hat es nicht leicht hier im Podcast. Anthony Smith auch nicht. Das wäre witzig, wenn die beiden irgendwie so einen Podcast starten könnten oder so. Ja, Mensch, also wollen wir auch nicht zu viel haten. Es gibt einfach Fighter.
Nein, wir kennen ihn ja nicht privat. Vielleicht ist er privat ganz nett. Und ich schätze ihn jetzt komplett falsch ein. Aber wie gesagt, das jedenfalls war ein Geschenk an ihn. Der Kampf muss meiner Meinung nach auf jeden Fall wiederholt werden. Das ist das Mindeste.
Ja, ich find's ja witzig. Chris Weidman, es gibt einfach, das sind wirklich die einzigen zwei Fighter, die hier jedes Mal ihr Fett wegbekommen, ja. Und ich sehe jetzt mindestens einen Kommentar in diesem Spotify-Umfragefeld, was habt ihr gegen Chris Weidman, der ist voll sympathisch, ja. Ich meine, ich
kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein.
Ja. Ich bin gespannt, ob alle drei Fans weltweit sich von Chris Weidman sich aufregen über diese Podcast-Episode. Nee, Spaß, ja. Auch übrigens, ja, wir haben natürlich kein Problem mit Leuten, die in New York leben. Vielleicht hört ja jemand diese Podcast-Episode gerade in New York. Aber ich glaube, viele können verstehen, was ich meine damit, dass Leute, ich finde einfach, das merkst du halt auch wirklich, ich habe hier bei mir lebt ein Amerikaner. In der Straße. Und der spricht nicht mal Deutsch, der spricht wirklich nur Englisch. Ich habe mich mit dem auch genau über das Thema unterhalten. Und der kommt aus... Es war nicht... Aus New Orleans. Und der hatte auch darüber gesprochen. Und der hatte auch das... Vor allem auch bei Amerikanern. Und ich glaube, in Europa erkennen wir das häufig dann eher an... Osteuropäern, ich zumindest, ich merke halt schon einen Unterschied, auch bei Freunden und Co., wenn es halt osteuropäische Eltern sind und wenn es so richtig deutsche Eltern sind. Was nichts heißt, beide sind liebenswert auf ihre eigene Art und bestimmt sind New York-Eltern auch liebenswert auf ihre eigene Art, aber diese New York-Art kommt vielleicht in Runde 5 Podcast nicht so gut an. Jo, übrigens, Nursultan Rosiborov gegen Cedriques Dumas, aber auch ein Eye-Poke, wa?
Ja, richtig. Da hatten wir auch einen Eye-Poke. Hat mich auch geärgert, das Ding. Ich hätte den Kampf gerne noch ein bisschen länger gesehen. Beides interessante Kämpfer, wie ich finde. Gerade dieser Rutzi Bojew ist natürlich auch ein Freak, ein Typ. Aber das Post-Fight-Interview hat mich dann so ein bisschen... Ich hätte gerne mal gewusst, was er da wirklich erzählt hat. Ich weiß, hast du es mitbekommen, dieses Interview danach?
Nee.
Ja, der hat viel gelabert und hat da dem Bisping das Mikro, der Bisping wollte ihm schon gar nicht mehr das Mikro geben. Und der Dolmetscher hat dann nach jedem Satz, den er gesagt hat, immer nur gesagt, ja, er bedankt sich bei seinem Team, bei seinen Fans. Und der Typ als gelabert und dann er bedankt sich bei seinem Team und sagt, ja, der hat was ganz anderes geredet. Aber gut, das war ein komisches Interview.
Ah, das ist ja witzig, das klingt ja wirklich gut.
Ich hätte gerne mal gewusst, was er da wirklich erzählt hat. Oder, aber egal.
Mhm.
Aber ein beeindruckender Fighter auf jeden Fall. Und wie gesagt, schade, dass der Kampf im Eye-Poke da zu Ende gegangen ist. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Beeindruckender Typ, dieser Nursultan Rutsibojew. Also bin ich mal gespannt, wie es mit dem weitergeht. Ist schon so eine Maschine, muss man schon sagen.
Oh ja. Weiß ich, der Kevin Lee? Oder verwechsel ich ihn?
Ins Nirvana geschickt hat.
Nee, das war ja gar nicht.
Nee?
Nee.
Aber Kevin Lee hatte auch so einen brutalen...
Der hatte
Russen oder was.
Ja, er hatte auch so einen ähnlichen Fighter, ne? So einen ähnlichen Gegner.
Aber der Typ hier, also auch gerade was seinen Kampfrekord betrifft, okay, da muss man immer vorsichtig sein, weil man nicht weiß, wie stark waren die Gegner. Aber der hat ja bei legitimen und unterschiedlichen Promotern gekämpft. Bei Octagon, bei Brave, bei was weiß ich alles. Also... Der ist schon interessant. Also da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt hat er auch seine beiden Kämpfe beeindruckend gewonnen. Auch wenn es hier jetzt ein Eye-Poke war, hat man trotzdem gesehen im Kampfverlauf, dass der Gas gibt, dass der Power hat, dass der niemand ist, der auf Decisions geht, sondern der will die Entscheidung.
Mhm.
Bin ich mal gespannt.
Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, weil... Wer von den beiden hat bei Octagon gekämpft?
Dieser Usbeki hier, der hat auch schon bei Octagon gekämpft.
Nee.
Doch, ich habe mir doch dem seinen Fight-Rekord angeguckt. Hab ich mich da verlesen?
Matze, jetzt kein Vorwurf gegen Octagon, aber wie viele russische Namen siehst du auf der durchschnittlichen Octagon-Karte?
Ah, hier steht was mit Octagon Promotion und U1 Octagon 27, keine Ahnung, was das ist.
Ja, da verwechselst du was. Achte mal.
Googelt. Aber hier steht, ohne Scheiß, hier steht Octagon Promotion und U1 Octagon 27.
Ach so, ja, das ist Octagon. Das wird aber mit C geschrieben, Matze. Das ist in Usbekistan ein Event.
Aha. Ja, ich hab keine Ahnung.
Nee, musst du mal.
Ich hab den Kampfrekord nur überflogen.
Ja. Muss mal drauf achten, wie viele Ostblock-Fighter gibt es denn so bei Octagon, so im Schnitt?
Ich hab drauf geachtet.
Ja. Ja, da achtest du auch gar nicht drauf, weil es gar keine gibt. Ich glaube, Dudatov ist der Einzige, der da. Kann auch Zufall sein, ja, gar keine Frage. Vielleicht gibt es einfach nicht so viele gute Kämpfer aus Russland. Ja.
Dulatov, der hat aber auch bei der NFC gekämpft, ne?
Ja, ja. Der ist ja jetzt ist er bei Octagon. Er bekommt immer so viel. Ich hab den mal persönlich kennengelernt bei der UFC Fighter in Paris. So ein klasse Kerl. Ey, und ich habe seine Brüder auch kennengelernt, aber dann bei deutschen Events. Das ist ein Top-Typ. Ich kann gegen die nichts haben, sind Top-Typen. Super sympathisch, bodenständig. Ja, übrigens.
Aber hat's nicht bei der NFC schon ab und zu mal Stress gegeben mit denen?
Nö, wieso?
Ich dachte mal.
Nö. Wir haben übrigens auch ein. Hussein, du hast ja gerade darüber erzählt, über diese. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen bei den ganzen Bilanzen. Da gibt's Hussein Askabov. Der stand 23-0 und kam dann letztes Jahr in die UFC. Hat einen Fight verloren, steht jetzt 23-1, ist jetzt für 2 Jahre gesperrt wegen Doping.
Ups.
Ja, blöd gelaufen. Ist auch einer, dieser Fighter, die in Thailand trainieren, ja, wo man immer sagt, so, die, ne, die Fighter in Thailand, die, wird ja immer gern rum erzählt. Auch von UFC-Fightern. Also wird auch, wird nicht nur von Fans, ja, und Aluhüten erzählt, sondern auch UFC-Fighter gibt es, die sagen, Leute, die Fighter gehen nach Thailand, um sich dort in der Apotheke ganz spezielle Smarties zu kaufen.
Ich dachte wegen dem leckeren thailändischen Essen. Ich mag thailändisch.
Und weil sie so gern Moped fahren.
Genau.
Ja. Matze, jetzt haben wir irgendwie geschafft, hier 35 Minuten trotzdem voll zu kriegen.
Ja, aber eine Sache muss ich noch drüber reden, weil die mich so traurig gemacht hat.
Oh ja.
Möchtest du wissen, was mich traurig gemacht hat?
Ja, ja.
Vincente Luque.
Ah ja, der hat doch hier gegen Buckley.
Buckley, ja. Ich glaube, Luque ist durch.
Ja, der hat aber, ich glaube bei ihm.
Ich glaube, er ist mental nicht mehr, der war ganz komisch in dem Kampf.
Ja, aber das muss man leider sagen, es war ja schon.
Er ist mental, glaube ich, nicht mehr, er hat das Auge des Tigers nicht mehr.
Du, ich hab irgendwo was aufgeschnappt. Ich kann mich nicht mehr über den genauen Wortlaut erinnern. Aber ich meine, einen Artikel gelesen zu haben und mir danach gedacht zu haben, oje, Luca kämpft nur noch, weil er die Kohle dafür braucht.
Ja, er ist mental. Du hast, wenn du den Kampf dir anschaust, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber wenn du dir anschaust, Buckley, okay, natürlich eine Maschine, explosiv, schnell, extrem hungrig, also Buckley merkst du, er will. Und bei Luke hast du gemerkt, so, ich hatte das Gefühl, nur ein Gefühl, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, er ist ausgebrannt. Er kämpft, weil er kämpfen muss, aber nicht, weil er diesen hungrigen Antrieb hat wie Buckley. Und dann hat er so leichte Takedowns versucht, hat sich da einfach abwehren lassen, am Boden dann das Ground and Pound von Buckley, wenig Gegenwehr, so. Und dann war der Kampf vorbei, der Judge geht dazwischen und Luke steht auf, emotionslos, fast so, ah gut, ist jetzt rum. Ne? Also ganz komisch, ich kenne ihn so nicht und ich find ihn super als Kämpfer und ich habe ihm irgendwie im Gesicht angesehen, in der Art, wie er sich bewegt hat, wie er gekämpft hat, dass er komplett ausgebrannt ist, dass er leer ist, kein Tigerauge mehr und das ist halt ganz, ganz schlimm. Er hat gegen Rafael dos Anjos eigentlich noch einen relativ guten Kampf gemacht, aber nee, also das war echt, der Wand gut drauf, da hat irgendwas nicht gepasst und das war kein Assassin mehr, wie sein Spitzname ist, sondern es war ein ausgebrannter, erschöpfter Kämpfer.
Ja, ich meine, der wurde ja schon vor 2 Jahren gegen Belal Muhammad outstriked. Gegen Belal. Also ist natürlich die Frage, wann war er noch der Assassin? Und wann war er nur noch Ass statt Assassin? Ne? Und ja, das, also einmal wurde er von Belal Muhammad outstriked. Und dann hat Jeff Neal ihm wirklich, der hat dem Gehirnschäden eingeprügelt in diesem
wahrscheinlich,
Fight.
Wahrscheinlich. Vielleicht
und das
der Kampf, den ihn verändert hat.
Und das war so. Und Luke brauchte Untersuchungen, sonst wurde der gar nicht mehr freigegeben von der Athletic Commission. Und dann hieß es natürlich auch, oi, gibt es Ärzte, die geben ihn vielleicht zu früh frei, die es gut meinen. Ja. Du warst doch auch Profi-Athlet. Du weißt doch, wie es ist mit den Ärzten, oder? Gab es nicht auch Ärzte, die dir vielleicht mehr weitergeholfen haben, als wenn ein normaler Patient mit der gleichen Frage in seine Praxis kam?
Natürlich.
Und wenn dann Luke sagt, so, hey Doc, du, mir geht's gut, ich fühle mich fit. Können wir mich so untersuchen, dass ich da durchkomme? Und wenn der Doktor ihn seit seiner UFC-Karriere betreut, ja, seit 10 Jahren oder so, dann sagt er, ja, komm, dann machen wir es halt so. Ja, das ist nicht ganz so leicht, die Situation.
Schwieriges Thema, aber ich sage ja auch nur, mir tut es ja leid. Ich hatte nur das Gefühl, der ist ausgebrannt, der ist müde.
Ich glaube auch, ich weiß, ich habe einfach im Kopf, dass Luke das aus Geld gemacht hat. Das war ein Artikel, da ging es darum, warum er kein Problem damit hat, dass Sean Brady doch nicht antritt und stattdessen Joaquin Buckley kämpft. Und ich kenne den genauen Wortlaut nicht, aber ich erinnere mich daran, dass ich es gelesen habe. Ich dachte mir, ei. Dabei ist er erst der Typ ist 32.
Ja, ist ein gutes Alter. Ja.
Also, wenn wir ganz normal nach Durchschnitt und Statistiken gehen würden, dann kommt er jetzt in seine Prime.
Ja, aber auf der anderen Seite, du weißt halt nie, ne, wie ausgelatscht seine Schuhe schon sind. Und er hat ja auch schon viele Kämpfe gemacht. Die ganzen Lebensumstände, die ganzen Kämpfe, jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Und dann kann es auch sein, dass vielleicht einer, obwohl er in Anführungsstrichen erst 32 ist, aber sehr früh mit Kampfsport angefangen hat, schon da, bei mir war es ja ähnlich. Mit Anfang 30 war ich kampfsportmäßig schon ausgebrannt und ich habe ja nicht annähernd auf so einem Niveau gekämpft wie ein Vincente Luque. Ich habe ja nur Amateurkämpfe, Kokolores gemacht, aber trotzdem war ich irgendwie schon müde der Sache, dass ich eine Pause brauchte.
Ja.
Ich hatte nicht mehr den Biss, ich war ausgebrannt und wie gesagt, eine Karriere, die ja nicht annähernd vergleichbar ist. Ich bin auf Stufe 1, Vincenzo Luque ist auf 10. Also das sind ja, ne, ich war ja nur auf der kleinsten Stufe eines Kampfsportlers und trotzdem war ich schon müde der ganzen Sache und hatte auch nicht mehr so den Killerinstinkt. Das habe ich ja bei mir schon vermisst dann, dass ich so ausgebrannt war, so, boah, ne.
Ja,
und da war ich auch Anfang 30.
Ja, aber hast du da das Geld gebracht? Also, hast du überhaupt, also, ich meine, stell dir vor, selbst wenn du Geld, ich meine, du hast ja nicht, ja, nee, ganz anders formuliert. Du hast ja nicht für Geld gekämpft und nein, du hast nein, auch das richtig, Geld nicht so. Gebraucht.
Richtig, ja.
Ne? Wenn du jetzt aber gesagt hättest, boah, du musst dein Studio renovieren, das kostet 200.000.
Ja.
Am nächsten Tag ruft Dana White an. Du, Matze, 200.000.
Hätte ich gekämpft. Logisch hätte ich gekämpft. Aber
da hättest du wahrscheinlich so gekämpft.
Hätte ich dann gut gekämpft? Wahrscheinlich nicht, weil ich einfach diesen Biss, ne, diesen Drive, dieses Tigerauge nicht mehr habe. Ja, diesen Hunger, der ist ganz wichtig im Kampfsport.
Ja, hättest du wahrscheinlich so gekämpft, so wie hier gestern.
Wahrscheinlich. Also ich hoffe jedenfalls, es geht ihm gut und er kommt da wieder in die Spur.
Ja, das ist bei Luca halt auch so eine Ausnahmesituation, weil bei dem wissen wir, es kommt ganz selten vor, dass ein Fighter gesperrt wird und die Athletic Commission sagt, hey, wir brauchen einen Wisch vom Doktor, wir wollen eine Untersuchung, wir wollen eine ärztliche Freigabe. Erst dann lassen wir dich wieder kämpfen. Das kommt selten vor und das muss schon heißen, dass Jeff Neal ihm da ordentlich was eingeprügelt hat.
Scheiße.
Ja, schade, aber ja, gut. Ich meine, wenn das dein Job ist, dann hast du halt auch zu arbeiten, ja. Und dann gibt's für dich keinen, ich lass den Fight platzen. Und dann steht da vielleicht auch nur die Hülle von dir, ja, die äußere Hülle und performt, ja. Weil damit der Paycheck auf dein Konto kommt.
Alles richtig, aber ich will dir noch mal eine Geschichte zum Nachdenken erzählen, bevor wir dann diesen Podcast schließen hier. Ich war ja gestern mit Markus Rühl, dem bekannten Bodybuilder, bei dieser Kampfsportveranstaltung.
Der Influencer, ne?
Genau, der Influencer, der Sport gemacht hat. Und der war zum ersten Mal bei einer Live-MMA-Veranstaltung. Der Markus ist Fußballfan und Eishockey-Fan. Das ist sein Sport. Eishockey und Fußball. Dafür brennt er. Also er ist ein riesen Fußballfan und ein riesen Eishockey-Fan. Und gestern zum ersten Mal bei dieser Kampfsportveranstaltung. Auch so ein bisschen durch einen Freund von uns und durch mich halt hier, Markus, schau dir das mal an, richtig geil. Und jetzt sitzt er da im Publikum. Ich habe ihm das alles ein bisschen erklärt. Hier, Reeling Like a Joke, gleich ist zu Ende, gehen die Lichter aus und dies und das. Und dann kam ein Kampf, war einer vom MMA Spirit aus Frankfurt. Und es geht auf den Boden, der andere macht einen Beinhebel und verdreht dem das Knie, zack, Knie im Arsch. Submission-Sieg, ne, der mit dem kaputten Knie von MMA Spirit, ich weiß den Namen leider nicht mehr, sorry, der wird auf der Trage rausgetragen. Und dann sagt der Rühl zu mir, ach du Scheiße, brutal, brutal. Das sagt er, was kriegen die für so einen Kampf? Ich sag, naja, ich glaube nicht, dass er 10.000 Euro bekommen hat. Was, weniger als 10.000 Euro? Das ist ja geisteskrank, das ist ja geisteskrank. Ich sag, naja, ist halt der Sport. Dann kommt der nächste Kampf, auch wieder einer vom MMA Spirit, nur der vom MMA Spirit hat diesmal gewonnen, hat den anderen ausgenockt, aber mit einem Ding, dass der bei der Siegervergabe immer noch auf dem Boden gelegen hat. Also er war komplett im Nirvana und dann wieder, was ist jetzt mit dem? Also ich sag ja, was jetzt genau mit dem ist, weiß ich nicht, aber wenn er schlau ist, fährt er ins Krankenhaus, lässt sich gründlich untersuchen und, nach so einem harten Knockout. Und da hat man auch die Diskussion. Ja, für das bisschen Geld lässt er sich so. Also der Markus war total geflasht. Also was ich damit sagen will, als Laie, als Außenstehende, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, was so ein Kämpfer da opfert, um diesen Moment im Oktagon zu haben.
Ja. Wobei, ich glaube bei euch oder auch bei dir, Matze, ich meine, als ihr angefangen habt mit Bodybuilding, da gab es ja auch nicht die fette Kohle.
Nein.
Und wir hatten es ja oft, die Sponsoring-Verträge früher, die waren eine ganze Nummer härter, hast ja oft erzählt, ne? Körperfettanteil stand im Vertrag.
Das stand im Vertrag drin, ja, aber mir hat zumindest keiner ins Gesicht geschlagen. Ne?
Ja, aber ich meine, es gibt, also, wie soll ich sagen, das soll jetzt nicht böse klingen oder so, aber es gibt sehr viele UFC-Fighter, die sehr alt werden und es gibt sehr viele Bodybuilder, die halt nicht sehr alt werden. Das heißt, das ist auch ein sehr taffer Sport. Bodybuilding
Bodybuilding ist nicht annähernd so zehrend, kräfteraubend und anstrengend, finde ich, wie der MMA-Sport. Weil beim MMA-Sport dieses gesundheitliche Risiko, klar, du kannst auf die eine Seite, kannst auf die Steroide schauen, aber ich im Bodybuilding sich im Training zu verletzen oder so, du hast halt diese gegnerische Einwirkung nicht. Dieser ganze mentale Aspekt, also ich für mich, habe ich ja schon oft gesagt, ist Kampfsport das allergrößte an Sport, was es gibt. Und da kommt für mich auch nichts ran. Ja, es gibt harte Sportarten wie Triathlon oder Bodybuilding, das ne, hat auch alles seine zwei Medaillenseiten. Aber Kampfsport und dann MMA, das ist für mich die höchste körperliche und psychische Anforderung, die du einem Menschen geben kannst. Das ist so unglaublich tough, wenn du dir alle Komponenten siehst, die damit reinfließen, plus, dass natürlich auch im MMA, im Kampfsport generell Steroide benutzt werden, dass du den Weightcut hast und dass, also dieser Sport ist das allerhärteste, die allergrößte Herausforderung, die sich ein Mensch meiner Meinung nach stellen kann. Deswegen habe ich so einen großen Respekt vor allen Fightern, die gestern auch in Frankfurt da gekämpft haben. Ich ziehe meinen Hut dafür und also meine Gedanken gehen raus an alle Kämpfer, die sich gestern verletzt haben oder K.O. gegangen sind, dass die gesund sind. Du musst schon echt so viele Eier haben, um den Sport zu machen. Das ist unglaublich. Da sind wir dann wieder bei Ostern. Apropos Eier.
Ja, und eins muss ich natürlich sagen, ja. Im MMA gibt Fighter, die werden vielleicht alt, aber die sind halt Matsche in der Birne, ja. Über Chuck Liddell hatten wir es oft.
Ja.
Also jeder Sport, auch im Fußball, ja. Egal was du machst. Wenn du gar kein Risiko eingehen willst, dann sperr dich im Zimmer ein, schließ die Rollläden und komm nie wieder raus. weil die Welt raus ist böse, weißt du, wenn man es so nehmen will. Das heißt, ja, ich find's auch bemerkenswert, dass Leute da in den Käfig gehen und sich messen und das wirklich machen, einfach nur, weil sie sich messen wollen, ja?
Ja.
Also diese Motivation Geld kommt erst viel, viel, viel später dazu.
Ja, wir haben zum Beispiel...
Wenn überhaupt, weißt du?
Ja, wir haben zum Beispiel einen Fighter bei We Love MMA, der René Runge. Den habe ich ja so ein bisschen kennenlernen dürfen. Und ich habe so viel Respekt vor so Typen, die das mit so viel Liebe machen und Herzblut machen und den ganzen Tag noch arbeiten gehen und jeden Abend im Gym sind und dann noch diesen Sport machen, wo ich mir manchmal denke, wo nimmt der den Willen her, ne, sich dafür so aufzuopfern und zu machen. Und Wahnsinn, also ich kann nur meinen Hut ziehen vor allen, die diesen Sport machen als Fighter. Und deswegen auch eine generelle Entschuldigung für jede Kritik, die wir üben. Ne? Das ist immer nur auf höchstem Niveau mit allergrößtem Respekt gemeint, wenn wir hier über Kämpfe sprechen und sagen, der Kampf war schlecht oder sonst irgendwas. Ne? Nicht, dass es irgendwann mal einer unserer Hörer missversteht. Der Respekt vor jedem Kämpfer ist allerhöchste Priorität. Und das, was wir machen, ist lediglich auf sportlichem Niveau. Ich werde da nie irgendjemandem seine Leistung absprechen, nur weil er mal einen schlechten Kampf gemacht hat oder so. Ich habe da wirklich vor jedem, der das macht, allergrößten Respekt. Und dann muss es auch mal drin sein, dass man mal einen Scheißkampf macht. Aber wir müssen ja irgendwie darüber reden. Wir müssen ja über die Kämpfe reden und können ja nicht immer sagen, das war gut, sondern wir müssen ja auch mit allergrößtem Respekt dann diese Kritik äußern.
Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, Mats, ja, wer jeder von uns kennt, vor allem die Fußballfans, vor allem die Fußball-WM gucken, jeder hockt da vom Fernseher und denkt, er weiß es besser als der Fußballer da auf dem Feld.
Ja.
Und die allermeisten haben nie Fußball gespielt. Es geht bei uns ja auch gar nicht, guck mal, jetzt bei Chris Weidman zum Beispiel. Natürlich formuliere ich die Dinge auch manchmal etwas überspitzt, ja. Und vielleicht ist Chris Weidman privat ein dufter Typ und hat es die letzten 10 Jahre einfach nie durchblitzen lassen. Vielleicht ist er ja ein so guter Schauspieler, hat ja ein paar Schauspielauftritte. Vielleicht ist er auch einfach nur der klassische New York-Snob, ja. Aber es wäre mir auch viel zu lang. Ich finde, es zu viele Formate in Deutschland und vielleicht auch in den USA reden viel zu neutral über die Dinge. Viel zu trocken, viel zu langweilig. Ja, dabei weiß doch jeder, der mit seinem Kumpel über Fights redet, wie man redet über die Kämpfe, wie man redet über die Leute.
Was wir letztendlich machen, wir reden ja unter uns, aber um Gottes Willen.
Ja, aber dann sehe ich da Formate und dann sitzen da zwei schön, oh, jetzt, komm, wir starten jetzt die Aufnahme, Rücken gerade und dann reden die da, als wären die gerade bei Markus Lanz, ja. Also auf sowas habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, hier mit Markus Lanz über Kämpfe zu reden und es so ernst zu nehmen. Das ist ein ganz normaler Locker-Room-Talk. Und jeder, der sagt, boah, wie könnt ihr so über Chris Weidman reden? Leute, schaut euch an, wie ihr mit euren Kollegen über Sportler redet, ja? Über Skandale im Fußball, Mbappé macht dies, da passiert das. Genauso quatschen Matze und ich und das ist geil. Und genau darum macht es mir so viel Spaß, weil wenn ich hier auf Aufnahme drücke, dann muss ich nicht Rücken gerade, boah, jetzt wird's ernst, oh Mann, was sage ich, was darf ich nicht sagen, sondern ich quatsch mit meinem Freund Mats über den Sport, manchmal vielleicht ein bisschen überspitzt und manchmal regen wir uns vielleicht über Anthony Smith oder über Chris Weidman auf.
Oder
aber,
über Wonderboy.
Ja, wir haben Wonderboy, der seine Hunde quält, ja, ganz kurz Disclaimer, er quält sie, indem er ihnen grundlos die Ohren abschneidet. Ernstes Thema, ja. Ich verpack's gerne so ein bisschen humorvoll, aber ernstes Thema. Ist in Deutschland sowieso verboten, von daher juckt's ja gar nicht. Aber das ist genau das Geile an diesem Podcast. Und ich hoffe, das ist auch der Grund, warum einige zuschauen. Wir besprechen alle Themen, aber um es auf den Punkt zu bringen, ohne Stock im Arsch. Und darum macht's mir so viel Spaß. Matze, das war mein Schlusswort, aber das wirkliche Schlusswort, das gehört natürlich dir.
Ich fasse mich kurz an unserer Osterfolge heute am Sonntag.
Frohe Ostern, genau, sorry.
Frohe Ostern und freut euch drauf, wo ihr euch noch geärgert habt, dass der Podcast zu spät kommt. Ich bin auch schon angeschrieben worden auf Instagram, kommt kein Podcast, was ist los? Und nein, Carsten und ich, wir lieben uns noch. Es hat Podcast gegeben heute und das Schöne, wenn der Podcast so spät ist, dann kommt der nächste dann umso schneller, umso näher. Also in ein paar Tagen hört er uns wieder, freut euch drauf und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, frohe Ostern, viel Spaß beim Eiersuchen. Vielleicht geht es euch so wie mir und ihr findet die vom letzten Jahr. Shit happens. Bis dann. Ciao.